die Freude an sehr vielen Dingen. Also ich kann mich über so viel freuen, was total wertvoll ist, weil das einfach meinen Optimismus stärkt, weil das meine positive Lebenseinstellung stärkt.
Heute darf ich zu Gast sein bei Rita Huber, Co-Gründerin und Eigentümerin von Rita Bringt, Wiens erster Lieferservice und Catering-Unternehmen für echtes Bio-Essen. Jetzt bei Mittelstands Champions, ein Podcast von Business Gladiators. Ich bin Gregor Köstler. Los geht's. Hallo liebe Rita.
Hallo Gregor.
Vielen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf, bei euch im Büro im schönen Freihaus Viertel.
Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Ich auch.
Starten wir gleich direkt rein. Wie bist denn du Unternehmerin geworden? Was war denn dein Antrieb? Wie ist das passiert?
Angefangen hat es wahrscheinlich schon viel früher in meiner Kindheit, weil ich vom elterlichen Betrieb eine Selbstständigkeit mitbekommen habe. Mein Vater war Tierarzt und hat das in einer Gemeinschaftspraxis gemacht, also am Land. Und meine Mutter wäre eigentlich Lehrerin gewesen, ist aber dann in den elterlichen Betrieb eingestiegen worden, sagen wir so. Und das ist für mich die gelebte Selbstständigkeit gewesen, mit der ich aufgewachsen bin, die ich mitgekriegt habe, die mit sehr viel Arbeit zu tun hatte, mit auch sehr viel körperlicher Arbeit und mit einer großen Hingabe. Also wie mein Vater den Beruf gelebt hat und vor allem wie er auch uns Kindern, wir sind drei Töchter, vermittelt hat, wie gerne er das tut, was ihm das alles gibt. Und ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, wo er gejammert hat. Wir haben immer mitgekriegt, 5 in der Früh aufstehen, zu Mitternacht heimkommen, am Sonntag um 4 in der Früh ist eine Geburt vom Rindviech, du musst natürlich hin, voll anstrengend, aber der hat deine Ruhe ausgestrahlt mit seinem Beruf und eine Zufriedenheit, das hat mich, glaube ich, geprägt. Und darum war für mich sehr früh klar, ich möchte selbstständig sein. Ich wusste nie, womit.
Ja, also nicht als Tierärztin.
Nein, dafür bin ich vielleicht doch ein bisschen zu zart. Ich habe es mir natürlich überlegt, aber ich wollte keine Kleintierpraxis. Das war mir zu langweilig. Ich hätte doch lieber mit den Rindviechern gearbeitet. Und ein Kalb auf die Welt zu bringen mit meinen wenigen Kilos, das stand außer Frage. Und ich habe gesagt, er hat viel gearbeitet. Ich habe auch immer schon gern gearbeitet. Also sobald ich rechtlich es mir erlaubt war zu arbeiten, habe ich Sommerjobs gehabt und Ferienjobs und schon auch beim Papa immer ein bisschen mitgeholfen, der hat gut gezahlt und auch sofort. Und habe da auch schon, also als ich 16 war und halt arbeiten habe dürfen, gleich zum Nachbarhotel bei uns im Ort in den Ferien können gehen. Das war halt einfach, ja, das war für mich so da der erste Bezug zur Gastronomie. Da habe ich schon extrem viel gelernt über Bedienen, Servicieren, Gastfreundschaft, Gastwirtschaft. Alle positiven und alle negativen Seiten. Ich habe immer gern gearbeitet, habe auch neben dem Studium 2, 3, 4 Jobs nebeneinander gemacht und habe Film- und Literaturwissenschaft studiert, habe in der Kulturbranche gearbeitet und im Film. Und für mich war aber aus der Kultur immer klar, das ist nicht das, was ich ewig machen will, weil es war für mich zu kurzfristig. Auch die Eventbranche, man arbeitet auf was hin, man gibt alles, man steckt alles ein und dann passiert es und dann ist vorbei und ausfinanziert und dann vergisst man es sozusagen. Also es hat für mich nichts überlassen. Und der Gerald ist mein Schwager und mein Geschäftspartner und der wusste von mir, dass ich gern koche. Und er hat hier im Freihausviertel seit vielen Jahren das Büro und ist immer gern essen gegangen zum Naschmarkt. Und eines Tages hat er der Kellnerin dort im Stammlokal die Frage gestellt, wo denn eigentlich das Händel herkommt, das er auf seinem Teller findet. Und die Kellnerin ist in die Küche gegangen und ist mit der Antwort zurückgekommen vom Metro. Und dann hat bei ihm das Nachdenken angefangen und dann hat er sich mit Lebensmitteln beschäftigt oder dann ist ihm bewusst geworden, Bio im Supermarkt ist total selbstverständlich und zertifiziert und ausgewiesen und so weiter, hat einen Namen und hat einen Wert, aber in der Gastro weiß ich nicht einmal, wo mein Händel herkommt.
Fragt man auch selten nach.
Hauptsache
es schmeckt.
Wurscht, was kostet. Also das bekomme ich ja als Gast nicht mit, was das Händel kostet auf meinem Teller. Ja. Aber ja, das hat ihn sehr beschäftigt und er hat gesagt, hey Rita, du kochst doch gern, wir könnten einen vegetarischen Lieferservice eröffnen. Und ich so, ja genau, das tun wir. Und er hat gesagt, ja, ich meine das ernst, treffen wir uns, reden wir drüber. Und das war Februar 2014 und ich war damals in einer Kommunikationsagentur tätig, habe Kunstprojekte, Galerien und Theater pressemäßig betreut. Hat mir eh nicht getaugt Und da war ich auch mehr oder weniger selbstständig und habe gesagt, gut, in 2 Wochen bin ich dahin, ich mache jetzt eine Firma. So, mit 24, keine Ahnung von Wirtschaft, keine Ahnung von Zahlen, von Rechnen, von Unternehmertum, keine Ahnung. Nur so, ich bin jetzt selbstständig, ich gehe jetzt, ich mache.
Also es war jetzt nicht so der ganz klare Plan, sondern irgendwie dann doch eher eine Entwicklung, der man sich da...
Genau, es war überhaupt kein Plan. Also ich wäre selber nie auf die Idee gekommen. Ich bin dem Gerald ewig dankbar, dass er erkannt hat, dass ich das vielleicht können könnte. Der hat bei mir einen Schalter umgelegt. Weil ich wusste, ich will selbstständig sein, ich wusste nie womit, ich wusste nicht, was ich wirklich gut kann. Und das war, ja genau, das spricht mir an. Das will ich, das ist, da ist eine Leidenschaft dahinter, das will ich machen. Und von Februar bis April sind 2 Monate vergangen. Am 1. April 2014 haben wir gekocht. Also wir haben innerhalb von 5 Wochen hat unsere Partneragentur Instant Design, das ist eben die Firma von Gerald, Riesenvorteil für uns, die haben unsere Website aus dem Boden gestampft, wo man halt online bestellen kann. Und dann war ich mittendrin, genau wie mein Papa, rund um die Uhr arbeiten, alles da. Das hat man gedacht. Also das war so, so ist das, so hat das begonnen, ja.
Die Leidenschaft, die merkt man dir sowas von an. Also du sprühst vor Leidenschaft, was sehr schön ist. Was begeistert dich denn besonders an deiner Rolle jetzt?
Also am Unternehmen oder an dem, was wir tun, begeistert mich besonders, dass es unmittelbar ist. Was machen wir? Wir kochen und wir liefern das und jemand isst es. Am gleichen Tag. Und der ist zufrieden. Das heißt, wir stillen einen Hunger. Wir stillen auch den Hunger nach gesundem Essen, nach guten Lebensmitteln, nach etwas Gutes zu tun, wenn man das so sagen möchte. Wir geben ein gutes Gefühl, weil wir liefern CO2-frei mit Lastenrädern. Ich mag das gute Gefühl, das wir transportieren, mit all dem, was wir machen, mit diesem Gesamtkonzept. Und das hast halt als unmittelbares Feedback. Es ist nichts Schöneres, wenn du kochst und damit zufrieden bist, weil es richtig gut an, es ist so warm, wie du willst, du servierst es und jemand hat ebenso ein Grinsen und sagt, das war voll gut. Das ist, da kriege ich Gänsehaut. Das ist das schönste Kompliment und das ist für mich unmittelbar und das ist vor allem nachhaltig, weil wir Menschen brauchen vielleicht nicht jeden Tag ein neues Handy und wir brauchen nicht jeden Tag ein neues Auto und wir müssen nicht jeden Tag auf Urlaub fahren oder sonst irgendwas, aber wir müssen uns jeden Tag ernähren. Das heißt, die Gastronomie wird immer überleben, weil man braucht einfach was zum Essen. Das ist die gelebte Nachhaltigkeit.
Und ich glaube, es ist auch eine tägliche Freude, etwas Gutes zu essen.
Genau, das sowieso, ja. Und das dann als Feedback zu kriegen. Und also in meiner Rolle als Person im Unternehmen, was mir taugt oder was mir da einfach gefällt, ist, ich bin eine totale Generalistin. Ich bin keine Spezialistin für irgendwas. Ich interessiere mich eigentlich für alles. Ich interessiere mich genauso wie für Essen, wie für Physik. Vom einen verstehe ich mehr, vom anderen vielleicht weniger. Aber das kann ich hier im Betrieb auch sehr gut leben, weil, wie gesagt, wir kochen nicht nur, sondern das Portfolio an dem, was wir machen und wie wir verändern können und einen Eindruck und einen Nachdruck hinterlassen können, der ist riesengroß. Das heißt, alles, was mich irgendwie interessiert, kann ich da ins Unternehmen einbringen und das finde ich total spannend an dem holistischen Ansatz, den wir auch haben.
Ja, cool. Gibt es Momente, die dich besonders geprägt haben auf diesem Weg?
Ja, viele. Viele Momente. Um nochmal auf die harte Arbeit zurückzukommen, ich war die ersten Jahre ja total selbst in der Küche und nicht nur total, sondern das meine ich wirklich so rund um die Uhr. Mit 2 Stunden Schlaf, nicht einmal daheim, sondern in der Küche. Und alles selber machen, alles dann. Wir sind extrem schnell gewachsen. Der Betrieb war extrem schnell da und wir haben uns extrem schnell vervielfacht. Und da gab es einige Momente, wo ich gemerkt habe, so, jetzt hast du deine Grenzen überschritten. Und zwar nicht nur 1 Meter, sondern 10 Meter. Das war jetzt zu viel. Und daraus habe ich sehr viel gelernt und sehr viel für mich selber natürlich, für mein Leben, so will ich nicht oder so kann es nicht weitergehen. Also diese viele und auch schwere Arbeit, die ich aber wahnsinnig gern tue, die hat mich definitiv geprägt. Ich war 24, das ist saujung. Und mir war das nicht bewusst, mir war das ganz offensichtlich nicht bewusst, was ich da gerade tue, Unternehmerin, Geschäftsführerin zu sein. Das war für mich so, ich kenne es aus der Kultur, wir machen ein Projekt, dann machen wir wieder was anderes, dann machen wir das nächste, dann ist das abgeschlossen. Mir war das offensichtlich nicht klar, was das bedeutet. Und als dann immer mehr Menschen bei uns gearbeitet haben und als ich immer mehr realisiert habe, dass ich für die voll verantwortlich bin, nicht nur in dem, dass sie jeden Tag zur Arbeit kommen, pünktlich sind, pünktlich wieder gehen im Idealfall, dafür auch Zeit kriegen und zwar relativ viel für das, was du am Anfang nicht hast, das hat mein Bewusstsein dermaßen geschärft und mein Verantwortungsbewusstsein, das hat mich anders werden lassen. Also diese Verantwortung für viele Menschen, das hat mich wirklich geprägt und verändert. Ja.
Gab es auf der Reise auch mal kritische Momente, wo du im Nachhinein, aber vielleicht sagst du es, die euch auch weitergebracht haben?
Schwere Entscheidungen, sich zum Beispiel von Mitarbeitenden zu trennen. Ich bin eine Person, die zuerst einmal immer das Positive sieht, in einem Mitmenschen sowieso. Wenn irgendwer was kritisiert, bin ich die Erste, die sagt, aber das kann er doch gut und das sollte man fördern. Zu erkennen, die Person ist aber vielleicht nicht so gut fürs Unternehmen oder passt da einfach nicht rein, dann den Schritt zu gehen, wir hören auf, wir machen was anderes, obwohl jetzt vielleicht ich wieder viel selber machen muss deswegen oder obwohl der Plan verändert wird deswegen. Da gab es eben zwei, wo der Gerald und ich gesagt haben, machen wir das jetzt wirklich? Wissen wir, was wir da dann? Lassen wir das echt bleiben? Aber ja, das war...
Was hast du daraus gelernt oder was hast du da mitgenommen aus diesen Momenten?
Früher handeln. Früher der Intuition.
Aufs Bauchgefühl.
Das Bauchgefühl, die Intuition, auch die Erfahrung und das Wissen. Und wennst, wir haben so viele Menschen kennengelernt und es ist immer der erste Eindruck, der dann hängen bleibt. Ah ja, ich habe es ja gewusst, beim ersten Mal, der hat so einen laschen Handschlag gehabt, der hat mich so komisch angeschaut. Das willst du ja nicht sagen, das gibst du ja niemandem als Feedback, aber das merkst du dir.
Ja.
Und dann führt man vieles auch darauf zurück und im Gegenteil, wenn jemand mit einem kräftigen Händedruck zu mir kommt oder Präsenz hat, dann passt das in vielen Fällen, wage ich mich zu behaupten. Aber ja, das, also schneller reagieren, schneller den eigenen Entscheidungen Glauben schenken, auch wenn sie kritisiert werden, ist ein großes Learning davon, ja.
Wenn wir über Führung und Teamkultur sprechen und über deinen Führungsstil, hat sich der über die Zeit verändert?
Ja, total. Ich hatte keinen Führungsstil am Anfang. Nein, ich kannte das natürlich im Kleinen, die Verantwortliche zu sein für ein Team oder dafür zuständig sein und für alles zuständig sein und bin für alles zuständig. Kenne mich überall aus, kann alles, mache alles, tue alles, kommt alle zu mir, ich mache das schon. Und das hat eben damals, als wir ein ganz frisches, junges Unternehmen waren, sind ebenso alte Personen zu uns gekommen, um mit uns zu arbeiten. Die waren gleich alt wie ich. Und da haben sie bis zu Freundschaften, Beziehungen, auch jetzt, also es gibt ehemalige Mitarbeitende, mit denen ich in freundschaftlicher Verbindung stehe, was ich voll nett finde. Mhm. Und das war aber auch währenddessen so. Und ich habe dann irgendwo, jetzt sind wir wieder bei der Grenze, haben wir gedacht, boah, ich bin so tief in eurem Leben drinnen, ich halte das nicht aus, ich kann das nicht mehr. Ich muss mich da ein bisschen distanzieren. Also ich war sehr, nenn es mütterlich oder nenn es familiär, hab dann auch, und das war ein ganz großer Fehler, den ich immer wieder mal gemacht habe, ich habe im Interesse der Mitarbeitenden gehandelt, das oftmals gegen das Interesse des Unternehmens gegangen ist. Und dann war ich ja wieder diejenige, die das ausgebadet hat, oder das Unternehmen hat das dann ausgebadet. Weil Kleinigkeiten. Die braucht einen Urlaub, die muss ein Kind betreuen, die hat sonst irgendein Problem. Also das habe ich viel zu sehr herangelassen. Und das ist auch das, wo ich dann gesagt habe, jetzt aus, ich kann da nicht mehr. Bin auch nicht gut darin, mich mit sehr vielen Menschen gleichzeitig zu beschäftigen, weil ich das immer in mein eigenes Leben mit einbeziehe. Ich muss da ein bisschen eine Wand finden. Ich will weiterhin, und das ist mir extrem wichtig, ich will weiterhin nahbar sein. Ich verstehe mich mit allen gut, ich bin ein freundlicher Mensch. Ich schätze das auch so, das ist mir auch untereinander wichtig.
Ja.
Aber dann klare Grenzen zu setzen, okay, es geht da nicht gut, wie kann ich da helfen, aber nur bis daher, nicht ich investiere mein ganzes Leben in deins.
Ja.
Das war für mich ganz, ganz wichtig, insofern hat sich dieser Stil geändert und ändert sich auch jetzt noch, weil ich bin immer noch an der Gratwanderung, also das ist für mich gerade, das ist ein jahrelanges Projekt gerade, wie weit distanziere ich mich von den Mitarbeitenden, wie gut kann ich sie aus der Distanz motivieren, anleiten, ihnen was vorleben.
Mhm.
Weil sobald ich wieder drinnen bin, bin ich voll drinnen.
Ja.
Also diesen Mittelweg zu finden, gleichzeitig zu kommunizieren, ihr könnt jederzeit kommen, ich will mit euch reden, ich will wissen, was ihr denkt, ich will wissen, wie es euch geht.
Mhm.
Aber zu sagen, bitte mach mal einen Termin und nicht die ganze Zeit,
Ja, in der Theorie ist das, glaube ich, leichter, aber in der Praxis das halt immer anders.
So ist es. Ja. Also, wenn wir über Führungsstil reden, dann weiß ich noch gar nicht, was mein Führungsstil ist, weil das lerne ich jetzt gerade. Und auch eben aus der Operative rauszugehen, lerne ich gerade oder ich komme eben wieder zurück und will dann wieder raus. Also, das ist total eine Reise gerade. Ja.
Mhm. Aber wenn wir jetzt auf vielleicht Führungsprinzipien oder Dinge, die dir jetzt wichtig sind, auch auf, bezogen auf Haltung, die man vorlebt. Was sind da Dinge, die du vorlebst?
Der Name des Unternehmens Rita Brinkts suggeriert schon genau das, was wir sind. Wir sind eine Dienstleistung. Und wenn man, ich komme aus der Geisteswissenschaft, wenn man das Wort Dienstleistung zerlegt, ist es sehr einfach. Es geht um einen Dienst, das hat fast was Devotes und man leistet diesen Dienst jemandem anderen gegenüber. Ich nehme das so ernst, dass es teilweise sogar ein bisschen zu viel ist und teilweise sogar ein bisschen unterwürfig schon ist, aber im Grunde ist das genau das, was wir machen und das ist genau diese Haltung, die ich verkörpere, die ich lebe und die ich auch vorlebe und von der mir wichtig ist, dass das im Betrieb verstanden wird. Wir leisten einen Dienst an unserer Kundschaft. Die Mitarbeitenden leisten ihren Dienst am Unternehmen. Das klingt total brachial und das klingt altbacken und das klingt, ja wie gesagt, das klingt ein bisschen unterwürfig und ein bisschen wie von oben herab. Aber dieses Bewusstsein, dass jemand anderer was zahlt für das, dass du ihm was gibst, das ist mir wichtig. Bei jedem Bewerbungsgespräch sage ich, mir ist wichtig, dass es dir wichtig ist. Wenn es irgendjemandem wurscht ist, was wir machen, dann ist die Leistung nicht gut. Dann ist der Dienst nicht gut. Dann leidet die gesamte Servicequalität. Und was wir machen, ist ein Service. Wir bringen was, wir leisten was. Und Leistung, ich habe den Eindruck, das ist in der aktuellen Generation oft ein bisschen negativ. Aber mir ist Leistung wirklich wichtig. Etwas zu leisten, etwas zu bringen, worüber ich mich freuen kann, wo ich mir ein Lob abholen kann, weil ich das gut gemacht habe, weil ich viel investiert habe. Das, was ich kann, die Kraft, die ich habe, das Know-how, das ich habe, ich habe das gegeben. Das ist für mich was sehr Befriedigendes. Mhm. Und in all dem, was wir tun, ob das ist, Zwiebel zu schälen, Lieferungen anzunehmen, Geschirr abzuwaschen, den Boden zu putzen, auszuliefern mit Muskelkraft, Bestellungen anzunehmen, Kundinnen zu beraten, Tische aufzubauen, alles. Das ist alles ernst zu nehmen, das ist alles wichtig zu nehmen und das ist einfach ordentlich zu machen, ganz einfach. Das ist keine Spielerei. Also das Ernstnehmen an der Sache, das sich wichtig fühlen mit dem, was wir machen, ist ganz relevant für mich.
Welche Rolle spielt Vertrauen da in dieser ganzen Gleichung der Führung und bei euch im Team?
Für mich als Mensch, also ich habe ein Urvertrauen, glaube ich. Ich vertraue schnell mal jemandem, vielleicht auch ein bisschen zu viel. Hängt auch wieder mit dem Führungsstil zusammen. Ich höre mir gerne an, weil ich bin kein Profi. Ich höre mir gerne an. Ich habe Kochen nicht gelernt. Ich mache so, wie ich glaube, das richtig ist. Ich habe Kochen von den gelernten Köchen gelernt, die bei uns arbeiten. Darum lasse ich mir gern von ihm erklären, wie das funktioniert. Ich frage gern um Meinung. Ich vertraue dem. Ich sage, du warst das, du hast das gelernt, mach es gut. Ich erwarte mir dann natürlich, dass das auch gut ist. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Weil er ist der Profi. Ich kann nur sagen, finde ich sehr gut. Oder möchte ich, dass es nur besser ist oder so. Aber wir sind ein Betrieb mit 60 Mitarbeitenden in ganz unterschiedlichsten Arbeitsbereichen. Die einen sind im Büro, die anderen sind in der Küche, die anderen sind im Lager, die anderen sind verteilt auf Veranstaltungen im Servicebereich. Ich kann das nicht alles kontrollieren. Ich vertraue jeder Person, die hier arbeitet. Und das beginnt bei einer korrekten Zeiterfassung. Das endet bei einem Verantwortungsbewusstsein, dass die Kundin, der Kunde zufrieden ist. Das ist wirklich ein Urvertrauen, das ich schenke. Und damit ich das schenken kann, guten Gewissens, müssen wir natürlich in allen Schritten dahinter sein und kontrollieren und schauen, ob das passt und schauen, ob das eingehalten wird. Weil genauso viel Korrektheit, wie ich von den Mitarbeitenden erwarte, will ich dann zurückgeben. Und dass da auch oft nicht oft, aber dass vielfach eine Disbalance entstehen kann, weil jemand glaubt, er hat eh alles gemacht und ich sage, das war jetzt vielleicht zu wenig, weil ich erwarte mir das eigentlich so. Oder man fühlt sich dann kontrolliert. Mhm. Wieso glaubst du, wieso vertraust du mir nicht? Wieso glaubst du mir nicht, dass ich das richtig mache? Erklär's mal, was hast du denn da? Ich muss das ja kontrollieren, ich muss mir ja sicher sein, ich kann da nicht nur vertrauen, ich bin ja nicht da. Erzähl mir, wie ist das gelaufen? Aber ja, Vertrauen spielt eine riesige Rolle und wenn ich jemandem nicht vertrauen kann, kann er da nicht arbeiten.
Was machst du, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn es, blöd gesagt, hart auf hart kommt? Wie hast du dann einen speziellen Krisenmodus? Oder?
In welchen Situationen? Habe ich einen Krisenmodus, ja. Schaut, dieses Wort Krisenmodus hat mich jetzt sofort erinnert. Es gab zwei Momente in meinem Leben, wo ich ehrliche Angst gehabt habe. Ich vertraue mir selbst zu sehr und ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann, was mir die sehr angenehme Art ermöglicht, mich vor nichts zu fürchten und vor nichts Angst zu haben. Weil wovor soll ich mich fürchten? Ich weiß ja, was ich kann. Und es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich gerochen habe, was Angstschweiß ist. Ich dachte, das ist ein schönes Wort, das man im Buch verwendet, damit man sich was vorstellen kann. Nein, ich weiß, wie Angstschweiß riecht. Ich weiß, was Angst bedeutet, das Leben zu verlieren. Da gab's eine Situation, das hat sich eingebrannt. Und die zweite Situation, viele Jahre später, in der ich Angst hatte, wo ich dachte, ich bin jetzt im Panikmodus, war der Beginn unserer Corona-Pandemie, wo es auf einmal geheißen hat, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Mhm. Vielleicht muss Österreich die Grenzen dicht machen. Mhm. Was tun wir jetzt? Mhm. Was sage ich den Mitarbeitenden? Ihr müsst zur Arbeit kommen oder nicht? Mhm. Ich vertraue meinen eigenen Fähigkeiten nicht, weil ich nicht weiß, was los ist.
Das wusste keiner, wie er sich verhalten darf, soll.
Natürlich nicht. Natürlich. Also niemand wusste das. Das zur Beruhigung. Aber das war für mich so, boah, ich habe keine Ahnung, was ich da sehe. Das war Panik. Zum Glück war das seither nie wieder, weil ich kann mich dann auch recht schnell beruhigen und mich darauf besinnen, was kann ich machen? Und da dann sehr neutral zu sein und sehr rational zu sein und die Emotionen wegzuschieben, das ist mein Krisenmodus. Eben ausblenden, wegschieben, das kann ich sehr gut, aber das bringt mich dann auch konzentriert weiter. Mhm. Eigentlich egal, welche Krise das war, ob sehr unmittelbar, weil wir haben 1000 Gäste zu verpflegen, aber wir haben keinen Strom. Okay. Was machen wir da jetzt? Werfen wir das Feuer an? Da bin ich dann eigentlich sehr schnell und sehr, sehr rational am Lösungen finden und am Mitziehen. Und wie gesagt, ein Urvertrauen hilft mir da sehr, dann auch die Ruhe zu behalten und weiterzugehen.
Von Urvertrauen will ich nochmal gern kurz einen Schwenk in deine Kindheit machen und dich fragen, gibt's Werte, hast du Werte, wo du sagst, die haben mich schon von meiner Kindheit angeprägt?
Eine grundsätzliche Dankbarkeit. Ich wertschätze und ich bin dankbar für das, was ich habe. Und das ist auf einem sehr niedrigen Niveau, weil auch wenn es irgendwie mal nicht so rund läuft oder wenn es mal schlecht geht oder wenn mir jemand fragt, wie es mir geht, dann geht es mir eigentlich immer gut, weil ich kann mir was zum Essen kaufen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann mich fortbewegen, ich habe einen Reisepass. Dankbar sein für den Grund und Boden, auf dem man leben darf. Dankbar zu sein für das, was man sich leisten kann. Das hat mich extrem geprägt und deswegen bin ich auch mit sehr wenig oftmals einfach auch zufrieden. Gleichzeitig, das ist wohl damit verbunden, auch die Freude an sehr vielen Dingen. Also ich kann mich über so viel freuen, was total wertvoll ist, weil das einfach meinen Optimismus stärkt, weil das meine positive Lebenseinstellung stärkt und die durch diese sinuswellenartige Gastronomie Welt sehr gut durchträgt. Ja. Genau, also das kommt definitiv aus der Kindheit, das wurde mir mitgegeben. Und also eben auch durch meine Eltern, die da sehr gelassen und sehr bedacht drauf waren, dass uns eben in diesen Werten gut geht und aber auch eben alles ermöglicht haben, was wir wollten. Ja.
Was bedeutet Zusammenarbeit auf Augenhöhe für dich?
Zusammenarbeit auf Augenhöhe bedeutet für mich, dass ich mich kritisieren lasse und ebenso kritisieren darf, dass ich genauso lobe und Dankbarkeit und Respekt ausspreche, Das brauche ich dann aber wieder nicht Druck, zum Beispiel. Also ich brauche nicht, dass mir irgendeine Mitarbeiterin lobt oder mir Danke sagt oder sowas. Da ist dann die Augenhöhe, glaube ich, ein bisschen vorbei. Das erwarte ich mir nicht zurück. Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe bedeutet für mich, dass man ohne Rücksichtnahme auf Gefühle der anderen Person sagen kann, was man gerade denkt. Das bedeutet nicht, dass ich jemanden verletze, sondern oder absichtlich jetzt schlecht rede oder so, sondern dass mir der Raum gegeben wird, dass ich das Vertrauen habe als Mitarbeiterin der Vorgesetzten zu sagen, das fand ich jetzt nicht gut. Ich finde, das hätte man anders machen können. Das ist eigentlich scheiße gelaufen. Dass das zugelassen wird, das finde ich extrem wichtig. Und trotzdem, also auch in dieser Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wenn man in einem Verhältnis von Mitarbeiterin zu Geschäftsführerin oder zu Arbeitgeberin redet, ist mir auch trotzdem eine Hierarchie und das Bewusstsein, dass die Person schon diejenige ist, weil sie Geschäftsführerin, Vorgesetzte oder irgendwas ist, die mir was sagen kann, die mir was anschaffen darf. Das ist mir wichtig. Aber trotzdem, dass ich das Gefühl geben kann, du kannst schon auch dagegen reden, du kannst schon auch einen besseren Vorschlag bringen, weil vielleicht stimmst du mich um.
Ja.
Nicht irgendwie unterwürfig dann reagieren mit einem schlechten Gewissen und demotiviert sein, weil das kann man vielleicht nicht vertreten. Wichtig, die Dinge auszusprechen und sich im Klaren zu sein und gegenseitig zu verstehen.
Lass uns ein bisschen über Herausforderungen bei euch, aber auch ganz allgemein sprechen. Gibt es Dinge, wo du sagst, da drückt aktuell der Schuh oder aktuelle Herausforderungen, die du siehst, bei euch oder auch ganz allgemein?
Wir stehen jetzt an einem sehr wichtigen Punkt in unserer Unternehmensgeschichte. Wir sind ein eigentümergeführter Betrieb. Wir stehen auf eigenen Füßen sozusagen. Wir haben 60 Mitarbeitende und wir sind eigentlich zu groß, um alles selber zu machen sozusagen. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Zeit damit verbracht, Strukturen zu verbessern, überhaupt einzuführen, eben weil wir so schnell gewachsen sind, von einem ich mache überall und immer alles hin zu ich kann das eigentlich nicht mehr, es geht sich nicht aus, jemand anderer muss das machen, jemand anderer muss was sagen. Also das Unternehmen überhaupt zu strukturieren und zu organisieren hat uns extrem beschäftigt in den letzten Jahren bis jetzt. Und wo sind wir jetzt? An einem Punkt, wo wir gesagt haben, entweder wir dann jetzt nur so weiter, wo wir ständig überall irgendwie eingreifen, weil es passiert ja jeden Tag was. Das ist ja ein Daily Business. Wenn jemand krank ist, die Arbeit macht der andere. Oder schon, ja, aber der hat dafür woanders, kann er nicht so viel leisten. Aber jetzt sind wir an diesem Punkt, wo wir den Sprung machen wollen zu einem größeren Betrieb, damit diese vielen Strukturen, die wir jetzt haben, sie auch wirklich auszahlen. Wir haben für einen Gastronomiebetrieb, wenn man jetzt die Gastronomie anschaut, einen extrem hohen Digitalisierungsgrad, einen extrem hohen Organisationsgrad. Wir sind eigentlich eine Systemgastronomie. Wir haben nur noch zu wenig System. Und das bedeutet für uns, wir brauchen einen größeren Standort, wo wir all diese Prozesse, all diese Strukturen, die wir jetzt geschaffen haben, auch wirklich leben können. Weil momentan sind wir total verschachtelt unterwegs teilweise. Wir sind oftmals viel zu wenig effizient, weil wir den Platz nicht haben. Und wir hätten jetzt die Strukturen, um ein wirklich großer Betrieb zu werden. Und dafür brauchen wir aber jetzt wirklich viel Kapital. Und das haben wir, der Gerald und ich, beide nicht. Mein ganzes Erbe, mein ganzer Verdienst, mein ganzes Erspartes, jeder Cent liegt da drinnen. Und ich bin eigentlich nicht mehr bereit, nur einen Kredit bei der Bank aufzunehmen. Der Gerald genauso wenig. Das liegt eigentlich alles schon da. Also die Entscheidung ist, entweder wir dann jetzt mit dem Geld, das wir jetzt haben und mit dem Cashflow, den wir jetzt haben, so weiter und haben eine Größe, können aber relativ wenig Geld damit verdienen, weil es ist ausgelegt, größer zu sein. Und dafür braucht man einen Geldgeber. Dafür braucht man entweder einen großen Standort, der schon von jemandem betrieben wird, wo wir uns eingliedern können. Super kompliziert. Oder eher eine Person oder einen Betrieb oder ein Unternehmen, der sich an uns, an Ritter Brinks, beteiligen möchte, genauso dran glaubt wie wir und mit uns einfach das Unternehmen insoweit vergrößern kann, als dass das auch sehr gut und sehr gewinnbringend sein kann. An dem momentanen Standort schaffen wir das kaum. Also das ist jetzt wirklich, wirklich ein Wendepunkt und ein Commitment, eine Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir das so machen wollen. Und der Weg, bis jemand sich bei uns beteiligt, bis wir einen neuen Standort haben, wir sind kein Startup, wir sind kein IT-Unternehmen. Ja. Da ist der Return of Investment, sagen wir, nachhaltig.
Ja, aber das Schöne ist, ihr macht jeden Tag was, was Menschen Freude bringt. Und das finde ich ganz, ganz besonders.
So ist es. Ich freue mich, wenn das jemand anderer auch versteht.
Wenn wir über Entscheidungen, haben wir schon gesprochen, die mutig waren, die sich auch gelohnt haben. Gab es auch Entscheidungen in der Vergangenheit, die du heute anders treffen würdest?
Ja, es gab Entscheidungen, die ich ganz anders treffen würde. Ich habe zum Beispiel in den ersten 2-3 Jahren, als man mich gefragt hat, und würdest du das nochmal so machen, gesagt, ja, zu 100% genau gleich, mit all den Fehlern, die wir gemacht haben, ich würde sie nochmal machen. Jetzt sage ich das nicht mehr. Ich würde vieles anders machen. Der Gerald und ich, wir sind beide Quereinsteiger in die Gastronomie. Wir haben von vielen Dingen eine Ahnung, aber vom Kochen haben wir eigentlich keine Ahnung. Also wenn ich das jetzt nochmal machen würde, dann würde ich von Beginn an mit den Profis arbeiten. Nicht zuerst lang selber machen und selber zu lernen, wie man kocht, selber zu lernen, wie man eine Küche einrichtet, selber das alles. Also viele Dinge haben wir ja selber können. Ja. Mhm. Das ist uns auch vielfach gut gelungen. Also da bin ich auch sehr glücklich darüber, dass wir das auch auf langem Weg, mit langem Atem, aber sehr gut hingekriegt haben. Aber in vielen Themen hätten wir von vornherein uns nicht nur Rat, sondern auch Arbeitskraft holen sollen, von vornherein mit Köchinnen, mit ausgebildeten Menschen arbeiten, damit wir einfach nicht so viel Lehrgeld und nicht so viel Zeit verlieren, weil das hat natürlich auch mit Qualitätsschwankungen zu tun gehabt und das kann ich uns eigentlich nicht verzeihen. Also wir sind jetzt da, wo wir sind. Es ist super, es ist cool, dass es noch immer gibt und es ist cool, dass es uns auch weitergeben wird und den Drive habe ich nicht verloren. Aber ich wäre gern früher schon ein bisschen gescheiter gewesen.
Ja, aber ich glaube, dass auch einerseits dieser Unternehmergeist, dass man neugierig ist, das selber machen will, im Nachhinein dann aber drauf kommt, vielleicht nicht so gescheit alles selber zu machen.
Absolut. Also, das bereue ich jetzt auch nicht. Es ist halt so, wie es ist. Ich kann das gut akzeptieren. Ja. Aber ich verstehe schon Menschen, die uns ein bisschen schief angeschaut haben und gesagt, was tust du denn da? Mhm. Aber ich bereue nicht. Was wir immer wieder gleich machen werden, ist uns bewusst für 100% Bio zu entscheiden, für die Lieferung mit Lastenrädern und für konsequent vegetarisch und veganes Essen. Weil das funktioniert einfach. Und jeder Vorwurf, jeder Input, der uns da gebracht wurde, von wegen, ja, mach halt ein bisschen weniger und biete halt Fleisch an und liefere halt mit Mopeds aus, Alter. nichts. Das ist die Linie, die wir fahren. Davon gehe ich sicher nicht auf.
Gibt es Themen ganz im Allgemeinen, die dich beschäftigen mit Blick auf die Zukunft, jetzt auch außerhalb von eurem Unternehmen?
Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was beschäftigt mich? Ich fange mit dem an, was mir als erstes einfällt. Ich bin unendlich neugieriger Mensch und mir wird sehr schnell langweilig. Und darum bin ich auch recht getrieben und will eigentlich immer was Neues sehen und was Neues lernen. Und ich wäre am liebsten jeden Tag an einem anderen Ort und jedes Monat in einem anderen Land dieser Welt und dieser Erde. Und gleichzeitig bin ich ein fürchterlicher Öko-Fuzzi und habe einen dermaßen fast schon dogmatischen Ansatz, die Umwelt zu schützen, das echt ein bisschen anstrengend ist manchmal. Ich bin schon realistisch, aber zum Beispiel, dass ich jedes Land dieser Welt bereisen möchte, hat wohl irgendwann auch damit zu tun, dass ich da mit dem Flugzeug hinfliege. Und alle meine Gedärme ziehen sich zusammen an bei dem Gedanken daran, dass ich in ein Flugzeug einsteige, das mit Kerosin betrieben wird. Und denke mir, kann ich da nicht mit dem Radl hinfahren? Und da komme ich aber nicht so weit. Das beschäftigt mich dermaßen, was wir mit unserer Umwelt tun, dass mir wirklich wehtut, aber einen total undogmatischen, realistischen, umweltfreundlichen, und das bedeutet auch menschenfreundlichen, tierfreundlichen, wem auch immer was gegenüber freundlichen Weg zu finden, durch die Welt zu gehen und dafür zu sorgen, dass wir gut drauf schauen. Das beschäftigt mich täglich und da frage ich mich, wie alt ich werden muss, damit ich merke, dass ich in dem kleinen Handeln, das wir hier im Unternehmen oder ich als einzelner Mensch betreibe, auch wirklich einen Effekt habe. Also das beschäftigt mich und da habe ich keine Angst davor, aber große Skepsis. Und das war zum Beispiel auch mit all den politischen, wirtschaftlichen und umwelttechnischen Schwierigkeiten, mit denen wir beschäftigt sind, das könnte mir richtig fertig machen, wenn ich länger darüber nachdenken würde.
Gleichzeitig, und ich, wenn ich das sagen darf, ich finde das schon sehr beeindruckend, was du tust. Eben, du bist ja auch als Unternehmerin, jetzt nicht nur du, auch dein Unternehmen lebt diese Philosophie, und ich finde, das ist schon weit, weit mehr, als die meisten Menschen gut unserer Umwelt tun. Also wenn die nur halb so viel, so gut in die Richtung leben würden wie du, wird unsere Welt wahrscheinlich schon viel besser aussehen.
Und das ist, also auch das ist ein Zwiespalt, weil ich weiß, mit unseren 60 Mitarbeitenden und den paar hundert Gerichten, die wir pro Tag an die Menschen bringen, leisten wir einen sehr kleinen Beitrag. Aber ich möchte ja einen viel größeren Beitrag leisten. Ich möchte ja in die europäischen Städte gehen und sagen, hey, bei uns in Wien gibt's das, habt ihr alle nicht. Das will ich machen, das bringt uns weiter. Diesen Gedanken, den wir hier leben, das, was wir täglich tun, das kann schon was bewegen, aber das muss im Großen gehen. Also der Bio-Gedanke, ich nenne ihn immer gern Bio-Gedanke, weil der für mich sehr umfassend ist, der darf ruhig größer und großzügiger gedacht werden. Und das mit Blick in die Zukunft oder mit dem, was mich beschäftigt, das muss raus in die Welt und lass es nach Amerika gehen, in alle europäischen Städte sowieso. Das
ich bin überzeugt davon, dass du das mit deiner Kraft und Energie auch schaffen wirst.
Danke.
Das ist völlig klar. Sprechen wir zum Abschluss noch ein bisschen über persönliche Dinge. Ich würde gerne fragen, worauf bist du denn heute besonders stolz?
Ich habe ein bisschen ein Thema mit dem Wort Stolz, weil ich dieses Gefühl irgendwie nicht kenne, weil ich es nicht verstehe. Wenn jemand zu mir sagt, ich bin stolz auf dich, dann verstehe ich das nicht. Ich weiß noch nicht warum, ich werde irgendwann einmal draufkommen. Ich freue mich mehr über die Freude. Und darum fällt es mir also schwer zu sagen, ich bin stolz auf das, was wir hier geschaffen haben. Das spüre ich nicht. Ich weiß wirklich nicht, was das sein soll. Ich bin einerseits sehr dankbar und ich freue mich darüber, dass wir mit dieser Blauäugigkeit der ersten Tage dieses Unternehmen so weit gebracht haben überhaupt. Und worüber ich mich eigentlich am meisten freue, und vielleicht kommt es dem Gefühl des Stolzes am nächsten, ist, dass wir einen Ort geschafft haben, an dem Wohngemeinschaften, Freundschaften, Beziehungen und Kinder entstanden sind. Es haben sich so viele Leute bei uns kennengelernt, die nicht nur in einer Freundschaft, sondern in Beziehungen von uns weggegangen sind oder auch wieder zu uns kommen, die immer wieder zusammenkommen, die was Gemeinsames machen, abseits von uns, aber die sich hier kennengelernt haben, mich eingeschlossen. Ich habe eine Familie mit einem ehemaligen Radfahrer von uns. Das ist schon richtig cool. Und da gibt es ein paar, die sie bei uns kennengelernt haben, die gemeinsame Wege gehen jetzt. Das gefällt mir. Und das ist, wo ich auch so ein bisschen mein Ding, Menschen zusammenzubringen oder im gemeinsamen Tun Verbindungen zu schaffen. Und nicht nur intern, sondern auch nach außen hin. Ja. Das gefällt mir.
Ja, ist auch schön. Was nimmst du dir noch vor? Haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, wenn du es vielleicht noch mal kurz zusammenfassen möchtest oder vielleicht noch einen anderen Gedanken dazu hast, was möchtest du noch schaffen als Unternehmerin oder wo willst du hin?
Mit Rita Brinkt ist jetzt dieser angesprochene Schritt wichtig, der Sprungbrett in die größere Dimension. Das ist langfristig, aber das ist jetzt sehr präsent. Für mich auch in der Vergangenheit war es immer wichtig, einen Absprung zu schaffen, rauszugehen aus der Küche, das zu machen, was ich eigentlich kann. Und da bin ich jetzt eben auch gerade dabei, als das Gesicht des Unternehmens und als Namensgeberin des Unternehmens und als diejenige, die das alles verkörpert, was wir hier machen, und zwar mit bestem Gewissen, bin ich eigentlich die Einzige, die damit rausgehen kann, die verkaufen kann, die Kundinnen bringen kann und die transportieren kann, was wir machen, ob es in Workshops ist, in Kursen, in Seminaren, mit Firmen, mit Mitarbeitenden, denen ich nahebringen will, dass das, was wir machen, ihnen was bringt, nämlich nicht nur Gesundheit, sondern Zufriedenheit und auch den ArbeitgeberInnen bessere Leistung von ihren Mitarbeitenden. Das will ich nach außen bringen. Also ich will wirklich, wirklich raus aus der Operative und spread the word betreiben. Das ist das, was ich eigentlich kann. Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Verkauf. Das will ich jetzt wirklich konsequent machen. Und was jetzt gerade wichtig ist und auch mit Blick auf die Zukunft dieses Unternehmens, ist uns stärker auf die B2B-Schiene zu konzentrieren, auf Firmenkundschaft mehr als auf Privatkundschaft. Und ja, im unternehmerischen Leben, jetzt bin ich auch noch nicht so alt, aber ich habe natürlich hunderte Dinge im Kopf, die ich noch gerne machen will, bis hin zu ein eigenes kleines Lokal, wo ich dann erst recht wieder selber drinnen stehe, aber weiß ich noch nicht wann. Wir haben das auch hinter uns, wir hatten ein Lokal, wir haben es zugesperrt, ich habe das Schild runtergenommen und seither war ich nicht mehr dort, ich habe nie wieder zurückgeschaut, also auch so eine Geschichte des Scheiterns, aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Aber ja, ich möchte noch viel Neues angehen und vor allem in der Gastronomie, die immer noch sehr alte Strukturen fährt, sehr zweifelhafte und menschlich eher oftmals schlechte Umgangsformen lebt in vielen Betrieben. Ich möchte ein Vorzeigebetrieb sein. Ich will, dass wir mit dem, was wir machen, die Besten sind. Und zwar nicht der beste vegetarisch-vegane Bio-Lieferservice, weil es sind wir eh der Einzige, sondern ein Vorzeigebetrieb als Arbeitgeberin in der Gastronomie, als Lieferantin von sehr gutem Essen, da haben wir einen viel größeren Vergleich. Also da wirklich den Anspruch zu leben, die Besten zu sein und erkannt zu werden als diejenigen, bei denen das einfach sehr gut ist, da will ich hin. Das dauert, weil wir haben viel zu tun, aber das ist mein Anspruch und da haben wir, also da kann ich aufführen, was ich will, da habe ich eine große Spielwiese.
Eine Frage, die ich dir eigentlich schon vorher stellen wollte, aber ich stelle sie jetzt trotzdem, weil du einfach auch als Person sehr inspirierend bist. Was brauchen denn echte Unternehmer und Unternehmerinnen und solche, die es werden wollen, in Österreich heute wirklich?
Eine zweite Person an ihrer Seite, vielleicht das Gleiche macht wie ich, aber die mit am besten versteht mit all den Höhen und Tiefen. Also alleine etwas zu machen, davon würde ich abraten. Und ein großes Durchhaltevermögen, würde ich sagen, wenn man das jetzt auf sehr wertiger oder sehr emotionaler Ebene denkt.
Was bedeutet für dich persönlicher Erfolg?
Persönlicher Erfolg bedeutet für mich, dass ich uneingeschränkt zufrieden bin mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und da sind schlechte, falsche Entscheidungen auch mit eingeschlossen, weil wenn ich, sagen wir jetzt, es war eine falsche Entscheidung, rückblickend, wenn ich dann das Beste draus gemacht habe, beziehungsweise das so hingekriegt habe, dass ich sagen kann, es war doch für irgendwas gut, dann ist das für mich ein persönlicher Erfolg. Und natürlich das ganz direkte Feedback, wie zum Beispiel, wenn mitten auf der Straße eine Frau zu mir herkommt und sagt, du bist doch die Rita, ich bin so dankbar, dass du seit über 10 Jahren mir mein Mittagessen lieferst. Danke, dass es dich gibt. Ich meine, ich bin nicht die ihr Mittagessen täglich kocht und liefert, aber dann denke ich mir, boah, das haben wir richtig gemacht. Die glaubt es, die nimmt mich als personifiziertes gutes Mittagessen.
Ja.
Voll geil.
Ja.
Das freut mich total.
Ja, schön. Ist wirklich, ja. Aber du bist das auch irgendwo. Also,
bin ich es. Ja. Aber ich bin gleichzeitig die größte Lüge, die wir mit diesem Unternehmen verbreiten, weil Rita bringt's.
Ach, was?
Es sind alle Ritas natürlich, ja. Das bin ich nicht allein. Aber das ist natürlich, da bin ich natürlich sehr froh drüber, dass uns dieser sehr bewusste Gedanke, das als Marketinginstrument zu verwenden, mich als Figur zu verwenden, dass uns das so aufgegangen ist.
Ja.
Weil es ist ja richtig, es ist genau richtig. Ich erzähle ja keine Lüge mit dem, was wir machen.
Ja.
Es ist einfach ehrlich und echt und dass uns das so gut aufgegangen ist, ist sehr wertvoll für mich.
Ja, sehr beeindruckend. Liebe Rita, ich kann dir gar nicht genug danken für dieses wirklich schöne Gespräch, so inspirierend und so toll mit dir zu reden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gern, es hat mir auch gefreut.
Danke, große Freude, große Ehre, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Danke für den Besuch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Dienstag geht's weiter mit einer neuen Folge Mittelstands Champions. Ich freue mich sehr, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald.